Ja, nun ist es so wieder soweit. Manche haben schon sehnsüchtig darauf gewartet, haben sich überlegt, wie man das ganze Haus schon schmücken kann, welche Lichter man wo aufhängt. Weihnachtszeit, Adventszeit. Wenn man das so mit anderen Feiertagen vergleicht, wird dieser Zeit sehr viel Raum gegeben. Sonst feiert man ja so ein, zwei Tage. Für die Weihnachtszeit nimmt man sich fast einen ganzen Monat, um über Weihnachten, über Jesus, um über die Ankunft allgemein nachzudenken. Ich weiß nicht, ob da mir die Kinder zustimmen können. Oft ist es ja bei Kindern schon so, dann lässt man schon sehr früh den Eltern an oder sich anmerken, was man sich zu Weihnachten wünscht. Lass das auch immer wieder anklingen, obwohl es vielleicht noch hin ist, was sich die Mama oder der Papa, ja, in welche Richtung er denken könnte. Bei mir ist es nicht anders gewesen. Als Erwachsener überlegt man sich ja auch schon, was zu Weihnachten vielleicht anstehen könnte und lässt das auch so irgendwie unterschwellig, mitklingen. Geschenke. Geschenke sind ja eigentlich auch was Schönes. Man lässt sich gerne beschenken und zu Weihnachten schenkt man auch gerne anderen Menschen was. Und ich denke, der Sinn und Zweck kommt ja eigentlich auch von Weihnachten. Weil wir von Jesus beschenkt sind, wollen wir anderen Menschen was schenken. Ich habe da mal gleich zu Beginn auch so ein Bild reingenommen. Eigentlich sieht man das oft gegen Ende, also zu den Weihnachtstagen. Ich denke, darum dreht sich ja irgendwo auch jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit unser Denken um Geschenke, um beschenkt werden. Und wir dürfen uns auch freuen, weil wir ja von Jesus beschenkt wurden. Und deshalb habe ich dem Thema die Überschrift gegeben, das Geschenk der Gnade. Ich möchte uns mit uns zusammen dazu einen Text aus Titus lesen. Titus 2, ab Vers 11 bis Vers 13. Wer eine Bibel hat, der kann auch gerne da reinschauen. Ich habe jetzt eine andere Übersetzung gewählt und ich würde auch uns dazu motivieren, immer wieder eine Bibel mitzubringen. Nicht immer wird der Text eingeblendet und dann, man hört auch manchmal ganz anders zu, wenn man seine eigene Bibel aufschlägt, mitliest, mitverfolgt. Titus Kapitel 2. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte von Romy Schneider. Der bekannteste Film ist ja der Sissi-Film. Ich weiß das von meiner kleineren Schwester, obwohl das vielleicht schon gar nicht mehr in dem Alter so bekannt ist. Sie hat den Film immer gerne geschaut. Liegt wohl auch daran, dass meine Eltern oder meine Mama das mit beeinflusst hat. Viele kennen sie auch. Eine Geschichte von ihr erzählt, als die Eltern sich geschieden haben, kam das Mädchen in ein Internat. Das war 1949. Und auf diesem Internat lebten 14 Mädels. Mit den 14 Mädels lebte sie da zusammen. Und da war es so der Brauch, dass man zu Weihnachten, oder konkret am Weihnachtstag, durfte einer von diesen Mädchen das Jesuskind in diese Krippe legen. Und natürlich musste man sich entscheiden, wer dieses Mädchen nun sein sollte. Und die Voraussetzung war, dass das Mädchen machen durfte, das am liebsten, am bravsten die ganze Zeit über zu sagen, sich verhalten hat. Um das irgendwie zu vergleichen, haben sich diese Mädels Strohhalme verdient. Durch gute Taten, durch liebe Gesten, durch Freundlichkeit. Und Romy war so ein Mädchen, das nicht unbedingt zu den lieben Mädchen gehörte. Sie, ja, hat vielleicht einige Streiche gespielt, nicht unbedingt die netten. Auf jeden Fall hatte sie gegen Ende der Weihnachtszeit nicht unbedingt diese Anzahl, die vielleicht andere Mädels hatten. Und eines Abends, kurz vor dieser Aktion, dass man das Christkind zur Krippe bringen sollte, kam ein Mädchen zu ihr ran, ihre Freundin, und schenkte ihr den Rest der ganzen oder ihrer Strohhalme. Und Romy war erstmal voll überrascht, voll baff, dass sie das so bekommen hatte, und freute sich doch, weil sie eigentlich von sich aus nicht dazu in der Lage war, sich diese Strohhalme zu sammeln. Sie machte sich voll Begeisterung dann auf den Weg mit diesem Christkind, um das in die Krippe zu legen. Und dann stellte sich die Leiterin, die Internatsleiterin, ihr in den Weg, guckte sie grimmig an und meinte zu ihr: Du hast das nicht verdient. Du hast die Strohhalme bestimmt irgendwem weggenommen, aber du hast das nicht verdient. Romy lief dann weinend davon. So wurde diesem Mädchen Weihnachten vermittelt. Wir wissen, wie die Geschichte geändert hat in ihrem Leben. Ich weiß nicht, ob das so der einschneidende Punkt auch mit dazu beigetragen hat. Sie hat sich am Ende das Leben genommen. Irgendwann, wo sie mit dem Stress im Leben nicht zurechtkam. Was vermitteln wir zu Weihnachten? Und Weihnachten ist Weihnachten nur für die, die es verdient haben. Vielleicht auch so ein bisschen das Bild vom Nikolaus und der Rute. Die Guten kriegen Geschenke, die nicht so Braven, die kriegen dann die Rute. Welches Bild vermitteln wir unseren Kindern? Welches Bild haben wir selbst im Kopf von Weihnachten, von der Adventszeit? Obwohl doch die Adventszeit, und das klingt ja immer so ein bisschen mit, eigentlich was Schönes ist. Lichter leuchten überall. Man freut sich, Plätzchen. Es ist etwas, was eigentlich das Herz erwärmt. Jesus beschenkt uns, indem er uns seine heilsame, seine rettende Gnade schenkt. Das ist mein erster Punkt. Die Gnade ist erschienen, um uns zu retten. Das sagt der Text. Gnade bedeutet ja irgendwo, dass Gott sich uns zuwendet, obwohl es eigentlich dafür keinen Grund gibt. Wir lesen das in Epheser 2, Vers 8 sehr deutlich. Da heißt es: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden oder gerettet worden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und ich finde es erleichternd zu wissen, nicht ich bin es, der etwas Gutes tun muss oder Gutes getan hat, um gerettet zu werden. Und niemand auf der Welt hat je irgendwas tun können, um gerettet zu werden. Vielleicht denkt das der ein oder andere, aber das stimmt nicht. Niemand konnte dazu nur irgendetwas beitragen. Und Jesus erzählte das mal in einer Geschichte ganz deutlich, ich habe sie ein bisschen auf unsere Zeit übertragen, die in Lukas 18 steht. Da kam ein Mensch in die Kirche mit Krawatte, Anzug, sehr schön gekleidet, gehörte wohl zu den Anständigen. Und er betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie diese Menschen, die rauchen, die trinken, die Ehe brechen. Oder vielleicht auch dieser Dreckige neben mir, dieser Sünder. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von all dem, was ich verdiene. Und daneben stand dieser arme, dreckige, zerzauste Mann, der viel Sünde angesammelt hatte. Und er betete ganz einfach und schlug sich auf die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus fragte dann sein Publikum, seine Zuhörer: Ja, welcher der beiden ist es jetzt gewesen, der eine richtige Herzenshaltung hatte, der richtig gebetet hatte? Natürlich der Zweite. Jesus sagte in Lukas 5, 32: Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Und nicht die Gerechten. Gnade brauchen nur Verurteilte, kranke Menschen und nicht die, die sich für gesund halten. Obwohl eigentlich alle krank sind, eigentlich alle verurteilt sind. Doch die einen sehen das halt und die anderen nehmen das nicht so wahr. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. In Römer 3, 23, ich führe den noch auf, heißt es bezogen auf die Rettung: Aber was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott in seiner Gnade. in dieser Gnade, die erschienen ist. Er nimmt uns an, weil Christus uns erlöst hat. Weihnachten wird man also nicht belohnt für gute Taten. Weihnachten wird man beschenkt aus Liebe. Und ich denke, da würden mir auch alle zustimmen. Das ist irgendwo der Sinn und Zweck von Weihnachten. Doch die Gnade, und das lesen wir hier im Text, hat nicht nur die Absicht, uns zu retten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber hier lesen wir auch noch von einer zweiten Sache. Die Gnade ist erschienen, um uns zu verändern. Es heißt hier, sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Zu meiner Zeit im Studium in Gießen haben wir so eine Arbeit gemacht mit Campus für Christus, dass wir auch jetzt besonders zu Weihnachten uns in den Unis getroffen haben. Wir haben Kaffeekuchen angeboten und haben mit den Studenten über Glauben und Weihnachten geredet. Und ich saß da an einem Abend mit zwei türkischen Studenten und unterhielt mich so mit ihnen. Und in dem Gespräch kam dann der Vorwurf von den beiden, als es dann auch um den Begriff Gnade ging, dass Gott es ja eigentlich, dass es sich bei der Gnade ja eigentlich so um eine billige Gnade handelt. Gott vergibt allen Menschen alles, was sie getan haben, und man muss ja gar nichts dazu tun und man kann auch danach tun und machen, was man will. Das ist doch billig. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Meine Antwort ging ein bisschen in die Richtung, dass ich sagte, die Menschen, die tun und machen, was sie wollen, haben den Begriff Gnade nicht wirklich verstanden. Weil die Gnade Gott, oder die Gnade hat Gott eigentlich sein Leben gekostet. Das ist keine billige Gnade, sondern vielmehr eine teure Gnade. Das hat Gott sein ganzes Leben gekostet. Und deshalb ist dieser Aspekt zum einen, dass Gott die Gnade uns rettet, aber auch zum anderen, dass die Gnade uns verändert, so wichtig. Die Gnade nimmt uns in Zucht, übersetzt Luther. Hier heißt es, sie erzieht uns. Sie will, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Ich denke, die meisten Eltern kennen das sehr gut von ihren Kindern. Und die Kinder kennen das ja irgendwo auch, dass Eltern ja immer das Ziel haben, ihre Kinder zu erziehen. Ich merke das bei unserer Kleinen jetzt immer mehr, dass es gar nicht so einfach ist, ein Kind dazu zu erziehen, dass es immer das tut, was man will, dass es auf einen hört, dass es sofort kommt, wenn man es zum Essen ruft zum Beispiel oder wenn man sagt, das darfst du jetzt so nicht machen. Wie bekommen wir ein Kind dazu, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder wie bekommen wir ein Kind dazu, freundlich zu sein, liebevoll zu sein? Nicht nur an sich zu denken, sondern auch an andere Menschen. Wir wollen Kinder gut erziehen. Und das ist irgendwo ja die Absicht von Eltern, auch von Lehrern. Man hat irgendwo das Ziel, dass ein Kind irgendwann so selbstständig ist, dass es die richtigen Entscheidungen trifft. Dass es verantwortungsbewusst handelt. Nicht nur an sich selber denkt, sondern auch mit Menschen gut umgehen kann. Wir wünschen uns gut erzogene Kinder, da würden mir wohl alle zustimmen. Und natürlich, wenn man jetzt so ein Kind herausgreift, ist ein Kind mit 15 Jahren ganz anders als mit 5. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht, wenn es mit 15 immer noch sich so verhält wie mit 5 Jahren. Man entwickelt sich, man ist in einem Lernprozess drin und ja, man verändert sich. Übertragen auf uns, können wir uns selber da mal fragen, wie ist das in unserer Entwicklung als Christen? Mit 5 Jahren und mit 15 Jahren, wenn wir so unseren Veränderungsprozess betrachten. Bei Kindern wissen wir aber auch, dass wenn Kinder nicht verändert werden wollen, also sich permanent dagegen stellen, stur sind, dass das ganz, ganz schwierig ist. Mit Gott ist es nicht anders oder mit uns Menschen ist es nicht anders. Wenn wir uns von Gott nicht verändern lassen wollen, ist das für Gott ganz, ganz schwierig. Gott möchte uns verändern und Gottes Ziel ist es, dass wir nicht auf einem Punkt stehen bleiben. Aber wenn wir nicht wollen, dann zwingt uns Gott nicht. Das ist irgendwo die Freiheit, die Gott uns gibt. Gott erzieht uns nur dann, wenn wir uns erziehen lassen wollen, wenn wir uns von ihm was sagen lassen, wenn wir uns von ihm auch in unsere Situation dazwischenreden lassen und nicht sagen, Gott, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt und ich mache jetzt mein Ding. Ich mache das so, wie ich das denke. Oft läuft das so ab. Und Paulus wird hier auch nochmal ganz konkret, indem er schreibt, was konkret verändert werden soll. Hier steht, die Veränderung von den irdischen Begierden. Man kann es auch mit Gier nach Welt übersetzen. Und irgendwo ist das ja zutiefst menschlich, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen. Die Gier nach Welt, was irgendwo in jedem von uns steckt, dass wir irgendwas Irdisches haben wollen, dass wir uns auch nach dem ausstrecken, unser Leben auch da in gewisser Weise danach planen und orientieren. Wenn die Bibel hat, schlagt mal bitte Johannes 2, Vers 16 auf. Da wird der Begriff Welt so ein wenig erklärt oder definiert. Es kursieren ja immer so die unterschiedlichsten Erklärungen. Ich denke, das ist eine sehr gute Ausführung, wie man den Begriff verstehen kann oder sollte. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 16. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Wenn es nur darum geht in unserem Leben, dass wir uns nach körperlicher Befriedigung, sei es Essen, sei es sexueller Art, sei es Sport, sei es Spiele, sei es einfach das, was wir gerne befriedigt oder für uns wünschen und das befriedigt haben möchten. Wenn es in unserem Leben nur darum geht, dann denken wir weltlich. Oder der zweite Aspekt, wenn es nur darum geht, dass wir uns alles besorgen, was wir sehen. Schöne Autos, ein schönes Haus, eine schöne Einrichtung, schöne Laptops und die wechseln ja ständig. Wenn das alles ist, wonach wir uns ausrichten, dann denken wir weltlich. Oder der letzte Punkt, der Stolz. Wenn es mir nur um Ansehen geht, um eine Karriere, es zu etwas zu bringen. Auch hier muss man sagen, wenn es nur darum geht in meinem Leben, dann denken wir weltlich. Und die Bibel ist da ziemlich krass, wenn sie sagt, was die Konsequenz und die Folge von so einer Denkweise ist. In Römer 6, Vers 23 heißt es, der Sünde sollt ist der Tod. Und eine solche Denkweise ist irgendwo sündig, weil sie sich gegen das Denken von Gott stellt. Der Sünde sollt ist der Tod. Der Preis der Sünde, und das merken wir in unserem eigenen Leben, wenn es sich nur um solche Sachen oder verstärkt um solche Sachen dreht, ist eine Trennung von Gott. Wir orientieren uns nicht an Gott, sondern sind sehr stark mit uns selber und mit unseren Zielen und Wünschen beschäftigt. In dieser Situation befindet man sich irgendwo, wenn man sich nicht unter der Gnade Gottes lebt oder befindet. Aber in Römer 6, Vers 23 heißt es weiter, die Gabe Gottes, also das Geschenk Gottes, ist aber das ewige Leben. Es ist etwas, was uns verändert, die Gnade. Und statt auf Gier nach Welt, sollten wir gegen dieses Motto gehen, je mehr, desto besser, sondern mehr nach dem uns ausrichten, was Gott von uns haben möchte. Unter der Gnade leben, zu fragen, was hast du Gott für Prioritäten für mein Leben? Es heißt hier besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das sind so allgemeine Begriffe. Besonnen geht in die Richtung, dass man sich gut überlegt, wie man handelt. Man ist ja manchmal so, zum Beispiel familiär, es passiert was und man handelt sehr schnell aus dem Gefühl heraus. Man ist verärgert und dementsprechend eskaliert dann auch die Situation. Gut überlegt zu handeln, nicht aus dem Bauch heraus. Gerechtes Handeln, das ist ganz wichtig, im Umgang mit anderen fair und gerecht zu sein, dem Staat gegenüber gerecht zu sein. Aber ich denke vor allem, was darunter zu verstehen ist, dass wir nicht in Sünde leben. Das meint vor allem gerecht und fromm sein. Ein Begriff, der vielleicht etwas out ist, veraltet, aber eine ganz tiefe Bedeutung hat. Andere übersetzen es mit Gottesfürchtigkeit. Es geht in dem Zusammenhang darum, dass wir unser Leben an Gott orientieren, dass wir voller Hingabe für Gott leben, dass wir unsere Lebensweise an Gott und der Bibel ausrichten. Und ich finde diese Stelle aus Galater 5,22 in dem Zusammenhang sehr, sehr gut, weil sie nochmal ganz konkret einige Eigenschaften nennt, die man dazu zählen kann. Da steht, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird es ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gott setzt in der Bibel den Schwerpunkt auf innere Eigenschaften. Viele Christen geben ja nach außen so ein gewisses Bild wieder, versuchen nach außen sehr fromm zu wirken. Und ich würde mal behaupten, darin sind wir alle sehr, sehr gute Schauspieler, ich mit eingeschlossen, wie man sich nach außen hin verhalten muss, damit alle zufrieden sind. Aber darum geht es Gott nicht. Gott legt den Wert auf innere Eigenschaften. Wenn wir jetzt überlegen, zurückdenken die Woche, warst du die Tage liebevoll? Warst du die Tage immer voller Freude, zu allen freundlich? Warst du nach Frieden aus? Warst du selbst beherrscht? Warst du geduldig? Ich denke, dann merken wir ganz schnell, dass das uns gar nicht so einfach fällt. Aber das sind Eigenschaften, die Gott von uns haben möchte. Und das sind Eigenschaften, die wir nicht irgendwo auch nur aus uns selbst produzieren können, bewirken können, sondern das sind Eigenschaften, die Gott bewirkt, die Gott bewirken möchte, die Gott in uns verändern möchte und hervorrufen möchte. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen es wollen. Wir müssen Gott darum bitten. Wir haben das bei den Täuflingen gerade gehört. Und das ist, glaube ich, ein schönes Bild, das in so einem Zeugnis oft rüberkommt. Da sieht man in einer kurzen Fassung, wie eine Veränderung im Leben stattfindet. Worauf früher der Schwerpunkt gelegt wurde und worauf jetzt der Schwerpunkt gelegt wird. Eine Veränderung. Manchmal ist es schön, sich selber das nochmal ins Bewusstsein zu rufen, als Christ, der schon lange dabei ist. Wie ist meine Entwicklung? Wie ist meine Veränderung? Bin ich irgendwo stehen geblieben? Nach der Taufe vielleicht? Vielleicht auch etwas später? Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um uns zu retten und um uns zu verändern. Mein früherer Lehrer, als ich noch Theologie studiert hatte, hat uns mal eine Geschichte von seinem Vater erzählt. Sein Vater hatte ein Gasthaus und in diesem Gasthaus ging es oft drunter und drüber. Es gab auch viel Ärger, es gab viel Streit. Manchmal kamen die falschen Briefe vom Finanzamt, gab es Probleme, Rechnungen. Und dieser Vater hatte einen Stein auf seinem Tisch liegen. Ein Stein, und auf dem Stein stand ganz fett gedruckt Gnade drauf. Und wenn es wieder solche Tage gab, dann hat er diese ganzen Probleme genommen, diese ganzen Rechnungen, diese ganzen Anklagen und hat sie unter die Gnade gelegt. Und hat sich gesagt, das muss erstmal unter die Gnade. Ich denke, das ist ein schönes Bild und ich hatte mir auch danach selber so einen Stein besorgt, wo ich Gnade draufgeschrieben hatte und bei mir auf den Tisch gelegt. Das muss unter die Gnade. Unsere Sorgen, das, was bei uns gerade nicht so läuft, die Probleme und unsere Sünde. Das kann alles unter die Gnade. Und ich möchte uns diese Frage heute auch irgendwo stellen und mitgeben. Was muss bei dir heute unter die Gnade? Was musst du von Gott verändern lassen? Ich möchte mit uns zusammen gleich etwas machen, was wir nicht ganz so kennen. Auf der Leinwand wird gleich ein Text, ein sogenanntes Schuldbekenntnis erscheinen. Und ich möchte, dass wir alle aufstehen und zusammen das gleich laut beten. Für mich ist das irgendwie so ein Bild, das so ein Schuldbekenntnis zeigt, wo wir uns alle irgendwo gleich befinden. Wir stehen vor Gott in diesem Punkt alle gleich und bitten ihn darum auch, um Veränderung, um eine neue Ausrichtung. Und ich möchte auch besonders vielleicht die einladen, die mit Gott nicht viel am Hut haben, die vielleicht nicht unbedingt an Gott glauben oder da gerade zweifeln sind, sich dieses Gebet durch den Kopf gehen zu lassen. Vielleicht auch mitzubeten und sich herausfordern lassen, von Gott das Leben zu verändern. Ich denke, wenn wir das Gebet beten und fest daran glauben, dann gilt diese Gnade auch dir, demjenigen, der vielleicht nicht wirklich daran glaubt. Manchmal denken wir, das muss so an Gefühle gebunden sein. Ich bin eigentlich so ein Feind davon, von Gefühlen, dass alles nur davon abhängig ist, auch wenn wir nicht diese Gefühle haben. Wir brauchen Gottes Gnade und wir sind von dieser Gnade abhängig. Mir ist viel wichtiger, dass es aus einem ehrlichen Herzen gesprochen wird. Deshalb, ich möchte mal bitten, alle aufzustehen. Genau. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere, ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben, bringe es zurecht. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Amen. Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Ich habe das Gebet für die, die es vielleicht auch mitnehmen möchten, nochmal abgedruckt und einige werden das da verteilen. Mir ist das wichtig, dass wir das wirklich mitnehmen. Dass es nicht nur so eine Predigt ist, die man vorbereitet hat, die man heute gehalten hat, sondern wo man sich Gedanken macht und wo man sich von Gott verändern lässt. Und zum Schluss vielleicht noch eins, weil der Text das in dem Zusammenhang auch sehr eng verbindet. Die Gnade ist erschienen, damit wir uns auf Jesus freuen. Wenn wir uns von Gott verändern lassen, wie zum Beispiel auch durch dieses Gebet, wo wir irgendwo auch zugeben, dass unser Leben nicht richtig läuft, sind wir von Gott erneuert und können uns neu auf Gott ausrichten. Und Advent bedeutet ja irgendwo auch Ankunft. Ankunft nicht nur im Sinne, dass Jesus gekommen ist, sondern auch seine zweite Ankunft. Dass wir uns freuen dürfen auf die zweite Ankunft von Jesus. Hier heißt es, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Stellt euch vor, es klingelt jemand bei euch. Die Tage, vielleicht kam das auch vor. Es ist nicht der Postmann und ihr habt auch gar keinen erwartet. Und ihr wart eigentlich dabei, gerade vielleicht die Wäsche hochzubringen. Der Frühstückstisch ist noch nicht aufgeräumt. Einige Sachen liegen noch rum. Und ihr geratet so langsam in Panik. Die Mütter kennen das ganz bestimmt. Und ihr seid aber nett und bittet die Person rein, was soll man auch machen? Und ihr freut auch über sie, aber innerlich seid ihr aufgewühlt. Das war jetzt wirklich der falsche Moment. Der Zeitpunkt war wirklich ungelegen. Die Frage an uns, rechnen wir mit der Ankunft Jesus Christus? Freuen wir uns auf den Himmel? Freuen wir uns auf Gottes Herrlichkeit? Und leben wir in dieser Erwartungshaltung? Diesen Gedanken möchte ich in dieser Adventszeit auch mitgeben. Advent heißt, wie ich das gesagt hatte, Ankunft. Wir bekommen ja irgendwo durch das erste Kommen, durch das Erleben der Gnade in uns persönlich, die Freude auf das zweite Wiederkommen. Wenn Jesus wiederkommt als König und uns mitnimmt. Deshalb denke ich, Weihnachten ist irgendwo auch Lust, macht Lust auf Ewigkeit. Seit Weihnachten und Ostern haben wir jedem Menschen irgendwo auch etwas weiter zu sagen. Wir haben eine Hoffnung weiterzugeben, ein lebensveränderndes Geschenk weiterzugeben. Vor einigen Jahren, das war auch noch zu meiner Zeit in Gießen, hatten wir so ein Projekt gemacht. Wir sind von Haus zu Haus gegangen, haben geklingelt und wollten den sozial schwächeren Menschen ein kleines Geschenk mitgeben. Und da war es einmal so, wir klingelten bei einer Familie, ein Mann machte uns auf und wir sagten zu ihm, wir wollen Ihnen was schenken. Der Mann bat uns zunächst höflich herein, holte seine Frau und ich sagte dann, wir möchten Ihnen eine Freude machen, weil Jesus uns beschenkt hat und rückten ihm so ein kleines Geschenk mit einer DVD, mit einem Jesus-Film in die Hand und sagte, weil es gerade zu Weihnachten ja um Jesus geht, möchten wir Ihnen das mitgeben. Die Frau guckte mich etwas verdutzt an und fragte dann, ja, wo ist denn hierbei der Haken? Was kostet denn die DVD? Ich lächelte sie dann an und wiederholte, die DVD kostet sie gar nichts. Das ist ein Geschenk, so wie Gott uns beschenkt hat, wollen wir ihnen was schenken. Ohne Grund, einfach so. In unserer Gesellschaft ist man das nicht mehr so wirklich gewohnt. Auch wenn es um Geschenke geht, ist ja meist oft die Haltung, ich schenke denjenigen was, die mir was geschenkt haben und dann gucke ich auch noch mal, wie teuer das war, dass ich mich auch ungefähr in dieser Preisklasse befinde. Ich möchte uns etwas mitgeben heute. Ich bin ja, vielleicht wissen das einige, zurzeit mache ich mein Referendariat an der Realschule 1 und als Lehrer gibt man ja immer so ein bisschen Hausaufgaben auf. Und ich möchte uns für diese Adventszeit eine Hausaufgabe mitgeben. Überlegt euch eine Person, mit der ihr vielleicht gar nicht so viel zu tun habt, vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen, vielleicht einen Nachbarn, den man nur so grüßt und schenkt denen so eine kleine Aufmerksamkeit. Gerade zu Weihnachten bietet sich das auch immer an, einen Vers mit drauf zu schreiben. Ich denke, das ist vielleicht nur eine kleine Geste, aber so eine kleine Geste hat oft große Wirkung. Und nehmt diese kleine Hausaufgabe mit und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Adventszeit. Amen.